Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Daniel Schmidt. Die UBS überrascht ein weiteres Mal. Man zaubert einen neuen Verwaltungsratspräsidenten aus dem Hut, einen Prominenten. Altbundesrat Kaspar Villiger soll Peter Kurer ablösen. An der neuen Spitze der Sorgengroßbank stehen damit zwei ältere Herren. Einer fürs Bankgeschäft, der andere eher fürs Politklima. Wir berichten über das Zustandekommen der überraschenden Personalie, über viele Erwartungen und vielfältige Reaktionen. Und wir reden ausführlich mit dem Mann, der die UBS von ganz oben aus der Krise führen soll. Kaspar Villiger ist Gast im Tagesgespräch. Kaspar Villiger, Bundesrat und Finanzminister bis 2003, soll es also richten. Nach dem UBS-Konzernchef geht jetzt auch der Präsident. Villiger soll an der Generalversammlung im April gewählt werden. Die UBS begründete die Entscheidung vor 2 Stunden in Zürich vor den Medien. Von dort Manuel Rentsch.
Heute Vormittag um 10.30 Uhr auf dem Podium nehmen Peter Kurer und Kaspar Villiger Platz. Der ehemalige Bundesrat erklärt, dass er sich den Entscheid nicht leicht gemacht habe, das Präsidium zu übernehmen.
Ich muss, Sie wissen das, keine Karriere mehr machen. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Anfrage positiv beantworten soll oder nicht. Aber bei der Lösung dieser Probleme einen Beitrag zu leisten und mich dieser Herausforderung zu stellen, das scheint mir sei einen großen Einsatz wert.
Hinter den Kulissen ist bei der UBS bereits seit Monaten an der Nachfolge gearbeitet worden. Peter Kurer informierte bereits im November den Verwaltungsrat über seinen Plan, das Amt abzugeben. Im Dezember und im Januar wurden Gespräche mit mehreren Kandidaten geführt. Kaspar Villiger sagte zuerst nein. Doch die UBS klopfte nochmals an und so änderte der ehemalige Finanzminister seine Meinung.
Ich hatte am letzten Mittwoch ein sehr langes Gespräch mit Oswald Grübel und am Samstag sagte ich zu, weil ich die Notwendigkeit erkannte und weil ich zum Schluss kam, dass es mit einem Mann wie Grübel zu schaffen ist.
Das neue Amt sei ein Risiko, sagt der 68-Jährige.
Ich muss aber natürlich sagen, dass ich vor dieser Aufgabe großen Respekt habe. Und ich bin mir bewusst, dass ich das Wertvollste riskiere, das ich habe, nämlich meine Reputation.
Villiger will nach seiner Wahl seine übrigen Verwaltungsratsmandate bei Nestle, Swiss Re und der NZZ abgeben. Peter Kurer seinerseits erklärt, weshalb er zurücktritt.
Ich habe diesen Entscheid im Interesse der UBS gefällt, ihrer Kunden, ihrer Mitarbeiter und den Aktionären, weil ich glaube, dass ich damit zur Beruhigung der Situation beitragen kann.
Peter Kurer räumt das Büro Ende April und will dann der UBS und seinem Nachfolger weitere 6 Monate zur Verfügung stehen. Für diese Zeit erhält Kurer sein normales Salär, eine Abgangsentschädigung gäbe es nicht. Kaspar Villiger seinerseits bekommt als vollamtlicher Präsident einen Jahreslohn von 850.000 Franken, ohne Bonus und ohne Aktien. Das Salär entspreche jenem eines Mitglieds des Nationalbankdirektoriums.
Manuel Rentsch, Kaspar Villiger, der Altbundesrat und der fast schon Verwaltungsratspräsident der UBS, ist um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch. Jetzt die weiteren aktuellen Themen des Tages in den Nachrichten mit Christian Lüscher.
Die Schweizerische Nationalbank weist für 2008 einen Verlust von 4,7 Milliarden Franken aus. Im letzten Jahr hatte die Nationalbank noch einen Gewinn von 8 Milliarden erwirtschaftet, dank des hohen Goldpreises. Die Verschlechterung des Resultats um fast 13 Milliarden Franken ist hauptsächlich wegen Verlusten bei den Wechselkursen entstanden. Allein das britische Pfund verlor gegenüber dem Franken mehr als 30%. Trotz des Milliardenverlustes schüttet die Nationalbank eine Gewinnbeteiligung von 2,5 Milliarden Franken an Bund und Kantone aus, denn sie verfügt über eine Ausschüttungsreserve aus besseren Zeiten. Am Morgen haben auch mehrere Unternehmen ihre Zahlen des letzten Jahres bekannt gegeben. Die Swisscom hat im vergangenen Jahr 10% mehr Umsatz erzielt, nämlich 12,2 Milliarden Franken. Der Reingewinn sank allerdings und zwar um 15% auf 1,7 Milliarden Franken. Die Swisscom stieg aus Leasingverträgen für Festnetz- und Mobilfunkanlagen aus und verkaufte Tochtergesellschaften wie etwa jene in Ungarn. Der höhere Umsatz ist vor allem der Übernahme des italienischen Breitbandanbieters Fastweb zu verdanken. Der weltgrößte Personalvermittler Adecco hat letztes Jahr noch 495 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das ist ein Drittel weniger als im Vorjahr. Auch der Umsatz sank leicht um 5% auf 20 Milliarden Euro. Im Januar gingen die Umsätze noch einmal um ein Viertel zurück. Adeccos Hauptmarkt ist Frankreich. Der Zementkonzern Holcim hat 2008 seinen Reingewinn fast halbiert auf 2,2 Milliarden Franken. Der Umsatz sank um 7% auf gut 25 Milliarden Franken, wie das Unternehmen mitteilt. Der Nationalrat hat härtere Maßnahmen gegen Scheinehen beschlossen. Demnach muss künftig, wer in der Schweiz heiraten will, seinen rechtmäßigen Aufenthalt belegen. Diese Regelung würde es beispielsweise abgewiesenen Asylbewerbern verunmöglichen, durch eine Heirat ein Bleiberecht zu erwirken. Gegen den Widerstand der Ratslinken hat der Nationalrat die entsprechende Gesetzesänderung gutgeheißen. Als nächstes muss der Ständerat darüber entscheiden. Der Bundesrat soll erklären, wie und wann der Gotthardstraßentunnel saniert wird. Der Ständerat erteilt diesen Auftrag. Dazu gehört, dass der Bundesrat bis im Jahr 2010 klären soll, welche Kosten und Auswirkungen eine allfällige zweite Gotthardröhre hätte. Der Gotthardstraßentunnel muss in gut 10 Jahren saniert und deswegen längere Zeit gesperrt werden. Die Schweizer Armee will bei der Eindämmung der Masernepidemie mithelfen. Junge Männer und Frauen können sich in der Rekrutenschule und bei der Aushebung gratis gegen die Krankheit impfen lassen. Laut dem Verteidigungsdepartement hat die Armee 12.000 Impfdosen beschafft. Das Bundesamt für Gesundheit stellt seit längerem fest, dass sich die Masern in der Schweiz stärker als in vielen anderen europäischen Ländern ausbreiten, und zwar wegen der tiefen Impfrate in der Bevölkerung. Die Schweiz steht in einem internationalen Tourismusvergleich auch in diesem Jahr auf dem obersten Podestplatz. Das zeigt ein Bericht des Weltwirtschaftsforums WEF. Lob erntet die Schweiz besonders für ihr Verkehrsnetz. Sehr gut bewertet wurde auch die Infrastruktur für Touristen, also freie Hotelzimmer und Geldautomaten. Ihren zweiten und dritten Platz im Tourismusvergleich verteidigen konnten auch Österreich und Deutschland. Ein belgischer Medienkonzern übernimmt 5 bedeutende Zeitungen der Niederlande. Dem belgischen Konzern gehören neu bekannte niederländische Blätter wie der Volkskrant, das NRC Handelsblatt und die zweitgrößte Zeitung des Landes, Algemeen Dagblad. Diese gehörten bisher einer niederländischen Mediengruppe, die mehr als 120 Millionen Euro Schulden hat.
Die UBS hat es also einmal mehr geschafft, die Schlagzeilen eines Tages zu beherrschen. Diesmal nicht mit viel üblen Zahlen, sondern mit einem einzigen Namen, Kaspar Filiger. Die spektakuläre Personalie beschäftigt uns in den nächsten Minuten. Wir blenden zurück in Filigers Aktivzeit als Finanzminister, wo einiges an Krisenmanagement gefragt war. Wir fragen die heutigen Politiker im Bundeshaus, was sie dem Altbundesrat jetzt als Krisenmanager zutrauen. Und wir fragen Kaspar Filiger gleich selber, wie er mit all den Erwartungen, Vorschusslorbeeren und Skepsis umgeht. Kaspar Filiger ist Gast im Tagesgespräch. Und weitere Stichworte: Die Nationalbank macht krisenhalber einen Milliardenverlust und US-Außenministerin Hillary Clinton setzt bei ihrem Israel-Besuch erste Zeichen. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.394 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 47,91 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 18,20. Das Wetter. Vom Jura her ziehen heute vermehrt Wolken auf und am Abend setzt allmählich Regen ein. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 10 Grad. In den Föhngebieten ist es teils sonnig bei 14 Grad. Im Süden fällt Regen, oberhalb von rund 1000 Metern schneit es. Die Temperaturen liegen bei 8 Grad. Am Donnerstag ist es in der ganzen Schweiz trüb und nass, im Norden fällt Schnee bis ins Mittelland. Am Freitag fällt im Norden zeitweise Schnee, im Tessin wird es mit Nordföhn sonniger. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 4 und im Süden bei 9 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.40 Uhr in der Region Bern auf der A1 in Richtung Bern vor der Verzweigung Wankdorf stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
Kaspar Filiger also. Der Altbundesrat, der langjährige Finanzminister, soll die Grossbank als neuer Verwaltungsratspräsident aus allen Krisen führen. Nichts mehr und nichts weniger. Urs Sigrist von der Wirtschaftsredaktion. Ist Filiger der Mann, der es kann?
Also Kaspar Filigers Job ist sicher sehr schwierig, denn es ist eines, Vertrauen schaffen, das ist vor allem sein Job und dafür riskiert er ja auch sehr viel, nämlich seine Reputation. Kaspar Filiger galt ja immer so etwas als der Mr. Schweiz, ehrlich, bieder, fleißig. Das hilft ihm natürlich auch, dieses Vertrauen in der Schweiz zu gewinnen. Er soll das Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen, er soll es in Bern im Bundeshaus gewinnen und er soll es auch in den USA gewinnen. Und das sind natürlich alles Schauplätze, die Kaspar Filiger aus seiner langjährigen Arbeit als Bundesrat und Finanzminister sehr gut kennt. Es zeigt auch diese Wahl, dass die UBS mit dem Milliardenrettungspaket eben in ein politisches Spannungsfeld geraten ist. Und darauf reagiert die Bank nun, indem sie Kaspar Filiger zu ihrem obersten Verwaltungsratspräsidenten machen will. Und ein Zeichen hat ja Kaspar Filiger auch schon gesetzt. Die 2 Millionen Lohn hat er abgelehnt, wie sie Peter Kur erhalten hat. Und er will gleich viel Lohn wie die Nationalbankspitze, 850.000 ohne Boni, ohne Aktien. Das ist schon mal ein Zeichen Richtung Bundeshaus, Richtung Politik.
Lustig ist, wir sprechen später weiter, bleiben jetzt aber bei Kaspar Filiger, dem designierten UBS-Präsidenten, früher Finanzminister. Der Altbundesrat soll Vertrauen wiederherstellen, er soll Kontakte knüpfen zur Politik, dafür sorgen, dass die UBS zurückfindet zur alten Stärke. Wer ist Kaspar Filiger und welche Erfahrungen hat er als Krisenmanager? Inlandredaktor Oliver Washington.
Wer ist Kaspar Filiger? Ein Mann der klaren Worte.
Sie haben aus Profitsucht jedes Maß verloren, wobei ich hier in Klammern beifügen möchte, beim vielgerühmten Aktionär, der jetzt alles können sollte, gibt es natürlich diese Gier da und dort auch.
Das war im November des letzten Jahres. Filiger sprach zu Wirtschaftsführern und Bankern. Und weiter sagte er:
Sie glaubten blind ihren Risikomodellen und den Ratingagenturen. Sie handelten mit Produkten, die sie nicht verstanden.
Es sind solch klare Worte, warum der frühere FDP-Bundesrat beim Volk eine hohe Glaubwürdigkeit genießt. Klare Worte fand Kaspar Filiger auch früher bereits, als er noch im Bundesrat saß und Finanzminister war, gerade zum Thema Bankgeheimnis.
The banking secrecy is something that is in the blood of the Swiss people since decennies.
Das schweizerische Bankgeheimnis liege den Schweizern im Blut, begründete Finanzminister Filiger im Jahr 2000 vor ausländischen Journalisten die harte Haltung des Bundesrates. Und was man im Blut habe, könne man auch nicht verändern, war Filiger überzeugt.
Das schweizerische Bankgeheimnis stehe nicht zur Disposition, sei es gegenüber der EU, der OECD oder sonst einem Gremium.
Ein Ausrufezeichen setzte Filiger 1995, 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Als Bundespräsident entschuldigte er sich vor der Vereinigten Bundesversammlung bei den Juden für das Verhalten der Schweiz im Zweiten Weltkrieg.
Wir haben damals im allzu eng verstandenen Landesinteresse eine falsche Wahl getroffen. Der Bundesrat bedauert das zutiefst. Er entschuldigt sich dafür im Wissen darum, dass solches Versagen letztlich unentschuldbar ist.
Mit dieser Entschuldigung sorgte Filiger auch international für Aufsehen und Ansehen. Das mag mit ein Grund sein, warum der unterdessen 68-jährige Altbundesrat nun das Präsidium der UBS übernehmen soll. Ob der großen Herausforderung dürfte sich Filiger mit Sicherheit an eine frühere Episode zurückerinnern, an das Grounding der Swissair. Gegenüber Schweizer Radio DRS sagte er damals:
Also ich bin, glaube ich, in meiner Karriere noch nie vor einem so komplexen, schwierigen Problem gestanden. Und müssen Sie sich BSC seit etwa 14 Tagen Luftfahrtexperte wurde.
Im Zusammenhang mit der Swissair-Krise musste sich Filiger aber auch Kritik anhören. Unter Leitung des damaligen Finanzministers verweigerte der Bundesrat der Swissair eine finanzielle Unterstützung. Die Folgen sind bekannt. Zudem war Filiger mit der Kritik konfrontiert. Die damals geknüpften Kontakte sollen ihm nach dem Bundesratsrücktritt 2003 die Türen geöffnet haben für das lukrative Mandat im Verwaltungsrat von Nestlé. Und nun übernimmt der FDP-Mann das UBS-Präsidium. Warum also nicht die Rede vom letzten November vor Bankern nochmals hervorholen?
und sie setzten die bekannten falschen Anreize mit den Bonussen und richteten damit nicht nur einen unermesslichen wirtschaftlichen, sondern auch einen großen politischen Schaden an. Sehen Sie nur die Diskussion in der Schweiz an den Stammtischen.
Als UBS-Präsident kann Villiger nun das Seinige dazu beitragen, dass die UBS und das Ansehen der Schweiz nicht weiteren Schaden nehmen.
Oliver Washington über Altbundesrat Kaspar Villiger, der jetzt UBS-Verwaltungsratspräsident wird. Zurück zu Urs Sigris, der ist Bankenspezialist in unserer Wirtschaftsredaktion. Die Verwaltungsratsspitze der UBS wird also umbesetzt, Villiger kommt, Kura geht. Passiert das freiwillig oder unter Druck? Vor 8 Tagen hat ja Peter Kura einen Rücktritt noch ausgeschlossen.
Also ich denke schon, dass es da Druck gab. Er wurde ja auch etwas öffentlich, indem Äußerungen von Verwaltungsrat Sergio Marchionne öffentlich wurden, in denen er Marcel Rohner kritisiert hat, seine Führungsstärke kritisiert hat, in denen er auch Peter Kur gezweifelt hat. Beide sind nun weg, also dieser Druck, den gab's. Der hat sich nun auch durchgesetzt im Verwaltungsrat. Dann gab es auch den Druck aus den USA. Noch immer ist ja unklar, wie viel die UBS tatsächlich wusste von diesen Steuerpraktiken, illegalen Steuerpraktiken, die man dort pflegte. Da sagte Peter Kura heute Morgen zwar, dass es keine Klage ihm und Marcel Rohner keine Klage drohe, dass sie also wirklich aus eigenen Stücken und freiwillig zurücktreten würden und nicht auf den Druck einer drohenden Klage. Allerdings muss man sagen, ob da der Druck nun offiziell davon eben nicht geredet wird. Es ist klar, es gab diesen Druck und die Einsicht ist nun da, dass man nicht offiziell davon spricht, aber es gab ihn sicher. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, ob es diesen Druck und in welcher Art es diesen gegeben hat, denn Kaspar Villiger sieht sich auch als eine Art Übergangslösung. Er hat gesagt, er wolle nicht ewig auf diesem Präsidium bleiben. Das hat irgendwie auch schon den Raum geöffnet, dass man vielleicht dann Joe Ackermann in 1, 2, vielleicht 3 Jahren auf diesen Posten installieren würde. Er sieht sich also selber auch also in gewisser Weise als eine Art Übergangslösung.
Und was erwartet nun die Bank, das Unternehmen UBS konkret von einem Übergangs-VR-Präsidenten Villiger?
Also das wurde vorhin schon angedeutet, das ist das politische Netz. Kaspar Villiger galt ja auch als der Mr. Bankgeheimnis. Er kennt natürlich den Finanzplatz sehr gut. Als Finanzminister hat er all diese Steuerfragen, all diese Finanzplatzfragen sehr gut kennengelernt. Er ist wie Oswald Grübel, denke ich, ein Mann der Erfahrung. Bös gesagt kann man nun sagen, die alte Garde tritt nochmals an. Oswald Grübel ist 65, Kaspar Villiger 68. Umgekehrt ist die Krise der UBS wohl halt einfach auch so groß, dass es diese in Anführungszeichen alten Männer braucht mit ihren Beziehungen, mit ihren Erfahrungen. Jüngere standen offensichtlich gar nicht zur Verfügung, die da aus dieser Krise heraushelfen könnten.
Sigrist, ein Ex-Politiker steht also bald an der Spitze der größten Schweizer Bank. Aus der Politik kommen aber viele kritische Töne zum Einstieg von Kaspar Villiger bei der UBS. Nur bei der FDP und in Wirtschaftskreisen ist man zufrieden. Aus dem Bundeshaus Nathalie Christen.
Eines stellen alle fest. Altbundesrat Kaspar Villiger bringt sowohl große Kenntnisse der Politik mit, als auch Erfahrung in der Führung von großen Unternehmen. Nur, ob er diese Aufgaben gut erfüllte und damit für die UBS ein Gewinn ist oder eben nicht, da scheiden sich die Geister. Die Schweizerische Bankiervereinigung ist optimistisch, wie Sprecher Daniel Sutter meint.
Von dem her denken wir, er kann die gute Mischung in den Verwaltungsrat bringen.
Und auch FDP-Nationalrat Johann Schneider-Ammann, Vorstandsmitglied des Wirtschaftsdachverbands Economie Suisse, lobt seinen Parteikollegen als mutige, integre Unternehmerpersönlichkeit.
Ich bin froh, er ist glaubwürdig. Er wird alles tun, um dem Land weiterzuhelfen, um der UBS weiterzuhelfen.
Doch kann er dies auch? Das sei fraglich, kritisiert SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer.
Er wird eine ganz große Führungsstärke erweisen müssen und aufgrund meiner politischen Erfahrungen frage ich mich, ob er die aufweist. Ich möchte an die Swisser erinnern, bei der er viel zu spät gehandelt hat.
Auch fachlich meldet die SP Bedenken an, ebenso wie die SVP. Nationalrat Christoph Mörgeli.
Na, ist eine katastrophale Wahl. Es ist absurd, wenn man einen Herrn Osbuch absetzt, wenn ein Herr Kur abgesetzt wird und Herr Villiger, der nicht 1% dieses Know-hows hat, nun an deren Stelle tritt. Der hat bei der Swiss Re einen miserablen Job im Verwaltungsrat gemacht. Diese Firma steht ebenfalls am Rand des Abgrunds.
Der UBS sei es eben offenbar um etwas anderes gegangen, entgegnet CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Offensichtlich hat man sich dafür entschieden, im Verwaltungsrat vielleicht weniger den Banker als eher eben den Politiker zu suchen, als eher jenen zu suchen, der auch eine gewisse Garantie des Staates hier mitverkörpert.
Genau hier, in der noch engeren Verquickung von UBS und Staat, sieht nicht nur Schwaller aber ein Problem für die Schweiz. CVP-Ständerat Philipp Sterlin, Präsident der Finanzkommission.
Ich habe größte Mühe mit diesem Vorgehen. Es wird für das Ausland nicht mehr möglich sein, zu unterscheiden zwischen einer Position UBS und einer Position Schweiz. Überspitzt gesagt, aber nicht wesentlich überspitzt, wird Herr Merz, der heutige Finanzminister, damit die Aufsicht ausüben über seinen Vorgänger, Herrn Filiger. Und das kann nicht gut gehen. Mir fehlt auch aus dieser Sicht jegliches Verständnis.
Finanzkommissionspräsident Sterlin wird deshalb von Finanzminister Hans-Rudolf Merz Auskunft verlangen, ob er frühzeitig von Filigers Ernennung wusste. FDP-Filz, diesen Verdacht, diesen Vorwurf hört man aus CVP, SVP und SP. Die SP will Kaspar Filiger direkt befragen, hat ihn in ihre Fraktion eingeladen. Dort wird sie von Filiger fordern, von seiner einst harten Haltung zum Bankgeheimnis abzurücken, so wie dies auch der Gewerkschaftsbund erwartet, Chefökonom Daniel Lampard.
Die Welt hat sich geändert seither, die Schweiz wird sich bewegen müssen. Wir erwarten von Herrn Filiger als UBS-Verwaltungsratspräsident da die nötige Flexibilität, dass er Lösungen sucht.
Die Reaktionen auf Kaspar Filigers UBS-Präsidium sind also zwiespältig. Die Erwartungen an ihn jedoch sind überall hoch.
Der künftige Verwaltungsratspräsident der UBS steht unter scharfer Beobachtung, wenn er die UBS aus dem Sumpf ziehen soll, zusammen mit CEO Oswald Grübel. Urs Segris, der Plan ist klar, aber kann es gelingen? Ist das Tandem Grübel-Filiger das Winning-Team der nahen UBS-Zukunft?
Also das Team hat sich zumindest gefunden und erst nach Absprachen haben sie dann, hat Kaspar Filiger dann auch zugesagt. Er hat sich mit Oswald Grübel zu einem Gespräch getroffen. Oswald Grübel hat ihm auch zum Job geraten. Also da hat es nicht gerade gefunkt zwischen diesen beiden Männern, denke ich. Aber man hatte doch den Eindruck, es hat gegeigt zwischen den beiden. Und das ist auch dringend nötig, denn sie müssen natürlich eine klare Aufgabenteilung durchziehen. Grübel soll die Bank wieder profitabel machen. Filiger soll sie in politisch ruhigere Zeiten führen. Und ich denke, es gibt doch gewisse Chancen, dass das funktioniert. Denn ein Machtkampf zwischen den beiden obersten Führern der UBS ist zumindest nicht zu befürchten, denke ich. Filiger ist ja kein Banker. Und ich denke, Oswald Grübel wird in Sachen Bank machen können, was er dann will. Umgekehrt muss man auch sagen, und mit dem Abgang von Peter Kurer ist nun, und es ist nicht das erste Mal, dass wir das sagen, aber möglicherweise ist es tatsächlich das letzte Mal, es ist die Ende der Ära Ospel. Es gibt eine klare Aufgabenteilung wieder in der UBS und diese klare Aufgabenteilung soll auch durchgezogen werden.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. Die Finanzkrise hinterlässt ihre Spuren auch im Jahresergebnis der Nationalbank. Sie hat ihr Vermögen unter anderem in Gold und Fremdwährungen angelegt und erlitt 2008 Milliarden schwere Verluste. Unter dem Strich resultiert bei der Nationalbank ein Minus von 4,7 Milliarden Franken. Was dieses Resultat bedeutet und welche Konsequenzen es für Bund und Kantone hat, der Bericht von Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Ein Jahresverlust von fast 5 Milliarden Franken in 2008 sei zwar viel, aber an und für sich nicht schlimm, sagt Jörg Baumberger. Er ist Professor für öffentliche Finanzen an der Universität St. Gallen.
Die 4,7 Milliarden Verlust sind ja hauptsächlich Verluste auf dem Devisenportfolio. Und das kann immer passieren, wenn der Franken sich aufwertet, so werten sich die anderen Währungen ab und das heißt, die Währungsreserven verlieren an Wert.
Das britische Pfund beispielsweise verlor 2008 einen Drittel seines Wertes. Entsprechend schrumpfte der Wert der Währungsreserven, die bei der Nationalbank liegen.
Und das ist eigentlich etwas, was immer passieren kann und eigentlich nicht so dramatisch ist.
Mehr Sorgen macht sich der Experte für Finanzgeschichte wegen der vielen schlechten Vermögenswerte, die inzwischen bei der Nationalbank liegen. Im Oktober schnürten der Bund und die Nationalbank ein Rettungspaket zugunsten der notleidenden UBS. Die sogenannte Zweckgesellschaft, die von der UBS für 40 Milliarden unverkäufliche Wertpapiere übernimmt und die von der Nationalbank verwaltet wird, musste bis Ende Jahr 1,7 Milliarden Franken abschreiben. Weil die UBS ihren Ramschpapieren ein Eigenkapitalpolster mitgeben musste, gingen die bisherigen Verluste noch nicht auf Kosten der Nationalbank. Soweit die gute Nachricht.
Es handelt sich hier eben um sehr unsichere Aktiven und wir wissen nicht, was die Zukunft noch bringt.
Warnt Professor Jörg Baumberger von der Universität St. Gallen. Eine Alternative zur Rettungsaktion habe es wohl nicht gegeben, mit dem Resultat, dass die Nationalbank jetzt auf einem Berg illiquider Wertpapiere sitzt, deren Preis sich nicht zuverlässig bestimmen lässt. Seit Ende 2008 hat sich die Situation auf den Finanzmärkten weiter verschlechtert und auch auf dem US-Immobilienmarkt ist keine Besserung in Sicht. Damit drohen weitere Abschreiber bei den unverkäuflichen Papieren, die bei der Zweckgesellschaft liegen. Und diese Abschreiber könnten sehr bald dann auch zulasten der Nationalbank gehen. Damit wäre der Reservetopf der Bund und Kantonen jedes Jahr einen Zustub von 2,5 Milliarden Franken gewährt, eher früher als später leer.
Ich glaube, dass sich das nicht ewig weiterführen lässt, diese Subventionierung der öffentlichen Hand durch die Nationalbank. Und es ist denkbar, dass das noch ein paar Jahre geht, aber die Begünstigten sollten sich mit der Idee befassen, das nicht mehr zu kriegen.
Für 2008 zumindest fließen die versprochenen 2,5 Milliarden an Bund und Kantone noch. Aber der Topf mit den Ausschüttungsreserven schrumpft massiv. Waren es im Vorjahr noch 23 Milliarden, so verbleiben nach den Auszahlungen an die öffentlichen Haushalte und nach den Dividendenzahlungen an die Aktionäre noch etwas mehr als 14 Milliarden Franken. Falls die Nationalbank in den nächsten Jahren weiter rote Zahlen schreibt, kommen unangenehme Verhandlungen auf sie zu. Bund und Kantone würden nur sehr ungern auf den liebgewordenen jährlichen Zustub von 2,5 Milliarden Franken verzichten.
Es sind schwierige Zeiten für die Palästinenser. Sie müssen sich darauf einstellen, dass Benjamin Netanyahu Ministerpräsident in Israel wird und damit ein Mann das Sagen hat, der dezidiert keinen Palästinenserstaat dulden will. US-Außenministerin Hillary Clinton ist zurzeit auf diplomatischer Mission in Israel. Frage an unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Hat Frau Clinton den Palästinensern nun doch etwas Hoffnung auf einen eigenen Staat gegeben?
Theoretisch ja. Hillary Clinton hat in diesen 2 Tagen wiederholt klargemacht, dass an der Zwei-Staaten-Lösung nicht gerüttelt werden kann. Die neue amerikanische Regierung wolle einen palästinensischen Staat realisieren, und zwar schnell. Clinton hat dies auch gegenüber dem wahrscheinlich neuen israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu vertreten, der das ja ablehnt. Das heißt, die Palästinenser haben heute ein Versprechen von den Amerikanern, aber sie hatten dieses selbe Versprechen schon von George Bush erhalten und er hat dies ja nicht eingelöst, wie wir wissen.
Gestern war Hillary Clinton bei den israelischen Politikern zu Gast. Heute trifft sie die palästinensische Führung. Ein Thema wird dabei der Bau von Siedlungen in israelischem Gebiet sein. Ist zu erwarten, dass Hillary Clinton nach den Gesprächen klar Position bezieht zum Siedlungsbau?
Bis zur Stunde hat sie dies nicht getan. Sie hat nichts öffentlich gesagt zu den israelischen Siedlungen. Vielleicht tut sie es nach dem Gespräch mit Präsident Abbas. Man erwartet in Kürze eigentlich in diesen Minuten eine Medienkonferenz in Ramallah. Für die Palästinenser ist die Siedlungsfrage ganz eng verknüpft mit der Glaubwürdigkeit der USA, die nach 8 Bush-Jahren praktisch auf dem Nullpunkt ist. Wenn nun auch die Obama-Regierung den israelischen Siedlungsbau toleriert, dann sind Friedensverhandlungen aus Sicht der Palästinenser eigentlich sinnlos. Gerade jetzt, während des Clinton-Besuches, wurde bekannt, dass Israel die Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem massiv ausbauen will. Und in Ostjerusalem haben Hunderte von Palästinensern dieser Tage den Entscheid erhalten, dass ihre Häuser abgerissen werden, dass sie weg müssen.
Viele Erwartungen ruhen auf der Regierung Obama, viele Erwartungen auch auf Hillary Clinton. Was ist Ihr Eindruck? Wurde die neue Außenministerin den Erwartungen gerecht?
Ja, die Erwartung vieler ist ja, dass die US-Regierung nun eine fundamentale Richtungsänderung im Nahen Osten vornimmt. Und um dies abzuschätzen, also ob Hillary Clinton diese Erwartung erfüllt hat, ist es eigentlich zu früh. Das wird sich erst zeigen, wenn es eine neue israelische Regierung gibt, wenn die im Amt ist, wenn sich die Palästinenser versöhnt haben, also wenn die Verhandlungen zwischen den Israelis und den Palästinensern wirklich wieder aufgenommen werden können. Was man heute sagen kann, ist, dass die USA ihre Haltung gegenüber der Hamas offenbar nicht grundsätzlich ändern wollen. Der Boykott geht weiter, das hat Hillary Clinton gesagt. Allerdings hat sie, und das ist auffallend, die Hamas-Leute nicht mehr Terroristen genannt, wie es ihre Vorgängerin tat. Ich glaube, das wichtigste Signal dieses Besuches war die Ankündigung von Hillary Clinton, dass zwei hohe amerikanische Gesandte nach Damaskus reisen. Das heißt, die Annäherung der USA an Syrien, die Bereitschaft der USA, Syrien mit einzubeziehen in eine regionale Lösung, scheint ernst zu sein. Und das hat Clinton sicher mit Absicht in Israel bekannt gegeben.
Der Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.